möchten wir ein Gotteswort gemeinsam lesen und darum und dann Gott um seinen Segen bitten. Wir lesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem 66. Kapitel. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen, während wir das Wort lesen. Jesaja 66. So hat der Herr weiter gesprochen. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wäre es, das ihr mir bauen könntet? Und welches wäre die Stätte, wo ich ruhen soll? Hat doch meine Hand dies ganze Weltall geschaffen, so dass dies alles entstanden ist. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich blicke aber nach dem hin, der demütig und zerschlagenen Geistes ist und der erbebt beim Gedanken an mein Wort. Bis dahin Gottes Wort, lasst uns gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch wiederum für diesen Gnadentag und für diesen Abend, für diese Stunde. Herr, wir wissen, du hast den Himmel geschaffen und alles Sichtbare und Unsichtbare ist durch dein Allmachtswort entstanden. Wir beten dich an und preisen deinen herrlichen Namen. Du hast die Macht im Himmel und auf Erden. Du hast die Macht über die Menschen, über die Völker. Über alles stehst du, o Herr. Und so sind wir dein Volk und beten dich an heute Abend hier. Bitten dich auch gemeinsam um deinen Segen, um deine Kraft, um deinen Beistand. Bitten dich, du wollest zu uns reden durch dein teures und heiliges Wort. O Herr, nimm alles, was dir nicht wohlgefällig ist, aus unserer Mitte, aus unseren Herzen. Du kennst ja unsere Herzen und wir haben gelesen, dass du blickst auf diejenigen hin, die demütigen Herzen sind und zerschlagenen Geistes. Herr, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken. Nichts ist vor dir verborgen, o Herr, aber wir möchten heute Abend von dir neu gesegnet werden und segne mit uns dein gesamtes Volk überall an allen Orten ist unser gemeinsames Gebet in Jesu Namen. Amen.
Dank sei dem Herrn für die Gnade und das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten und dem Herrn den schuldigen Dank darzubringen. Wir alle sind über den Heimgang von Bruder Polkowski betroffen. Ich sehe, die Angehörigen sind hier. Wir teilen mit euch das Leid einerseits und die Freude andererseits, weil wir die Gewissheit haben, dass er beim Herrn ist. Amen. Das sind keine frommen Worte, das sind keine leeren Worte, das ist eine göttliche Tatsache. Keiner wird zuschanden, der sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hat. Wir haben uns viele Jahre hindurch gekannt, schon aus alten Zeiten. Und wenn ich an die Brüder denke, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Bremen gedient haben, Bruder Bergholz, Bruder Mittelstädt, und wer sie alle gewesen sind oder gewesen waren, es gab aber einen unter ihnen, der fand seinen Weg auf die Straße, der nahm seine Gitarre, der zeugte, der sang und spielte zur Ehre des Herrn. War vielleicht nicht oft vorne, aber er wusste, an wen er glaubt, und er wusste, dass er Zeugnis zu geben hat von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich glaube, dass der Segen zurückgeblieben ist. Wir alle müssen gehen, alle Propheten kamen und gingen. Die Größten unter ihnen wurden heimgenommen. Der Tag kommt, an dem wir dann für immer vereint sein werden. Und das wird der schönste Tag sein. Ein Liederdichter singt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Aber der zweitschönste wird wohl der sein, wenn wir unseren Herrn, der uns herausgeliebt und den wir wieder lieben dürfen, schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Die Erde ist Realität, der Himmel ist Realität. Das Leben auf Erden ist Realität, das Leben im Himmel ist Realität. Gott ist Gott, und wir haben es mitgelesen, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel meiner Füße. Gott erfüllt das ganze Universum. Ich habe in den letzten Tagen einem Gedankenraum gegeben, der mich sehr bewegte. Und ich sagte, Herr, es ist schon lange her, seit die Menschen etwas von dir gehört haben. Über Gott kann jeder sprechen, so oder so, diskutieren, Meinungen äußern. Aber dass jemand bezeugen könnte, Gott hat geredet, Gott hat sich geoffenbart, er hat sein Wort geschenkt, er hat sich kundgetan. Und in mir stieg eine Sehnsucht auf, danach, dass Gott noch einmal unmissverständlich reden und der Menschheit ein Gnadenangebot machen könnte. Ich habe es einige Male so vor mich her gesagt, als ich in meinem Raum auf und ab ging. Herr, wirst du schweigen, bis dein Gericht kommt, oder wirst du noch einmal vorher reden? Wir wissen, dass Gott auf mancherlei Weise redet, durch sein Wort, durch seinen Geist. Er kann auch durch den Heimgang unseres geliebten Bruders zu uns sprechen. Er kann uns daran erinnern, dass auch unsere Stunde kommt. Der Geist Gottes kann uns überzeugen, überführen und kann uns das, was auf Golgatha geschah, groß werden lassen, so dass wir den Heilsplan unseres Gottes mit uns, nicht ohne uns, mit uns. Und das ist das Wichtige. Erkennen. Es gibt genügend Menschen, die schreiben über den Plan Gottes und predigen darüber. Die Frage ist, ob wir selber ein Teil dieses göttlichen Ratschlusses geworden sind, ein Teil der Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel geschrieben stehen, ob wir nicht nur Zuhörer oder Zuschauer sind, sondern Teilhaber dessen, was Gott uns bereitet hat. Und das möge der Herr mir und uns allen aus Gnaden zuteil werden lassen. Es uns als Geschenk nicht nur in den Schoß, sondern in das Herz hineinfallen lassen. Welch ein Vorrecht, dass wir glauben dürfen. Glauben, wie die Schrift sagt. Und wenn wir so den Verlauf der Kirchengeschichte verfolgen, immer wieder waren Menschen, die Gott ansprechen konnte, die bereit waren, geistlich vorwärts zu gehen, die nicht den Stillstand, sondern den Fortschritt bevorzugt haben. Irdisch haben die meisten den Fortschritt gewählt. Sie sind nicht wie in den alten Tagen bei Pferd und Wagen geblieben, sondern fahren mit dem Auto, fliegen. Sie haben den Fortschritt gewählt. Sie sind mit der Zeit mitgegangen. Aber wie viele sind geistlich nicht mit der Zeit und mit Gott gegangen, sondern sind stehen geblieben. Die einen bei der Reformation, die anderen danach und immer wieder und immer wieder. Nach jedem Anfang kam eine Entwicklung und dann ein Stillstand. Nach dem Stillstand der Rückgang und das geistliche Leben wurde eingebüßt. Und Gott hat immer wieder neu begonnen. Und wir schämen uns nicht zu sagen, dass wir von Herzen glauben, dass Gott mit seiner Gemeinde den Weg zielbewusst bis ans Ende geht. Und wir glauben daran, dass die Wiederkunft des Herrn sehr nahe ist. Und dass die Gemeinde in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden muss und werden wird, ohne jeglichen Abstrich. Und wir dürfen bezeugen, dass unser geliebter Bruder Burkowski, an dessen Gebete wir noch lange zurückdenken werden, er saß ungefähr da, wo ihr als Familie heute Abend sitzt. Immer hier links von mir. Aber wenn es zum Gebet kam, dann war er's, den es gedrungen hat, zu beten. Und wir alle haben uns mitgefreut und haben mitgebetet. Er darf nun schauen, was er geglaubt hat. Viele sind uns vorausgegangen und bald werden wir alle heim sein. Dann geht's in Erfüllung, was kein Mensch gesehen und kein Ohr gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wenn wir erkannt haben, dass Gott uns geliebt hat, innig geliebt hat, wie können wir anders als ihn von Herzen wieder lieben? Und er sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und so möge Gott uns Gnade schenken, dass diese Liebe in uns und durch uns wirklich offenbar werden kann. Mit Worten lieben kann jeder. Mit Worten dem Herrn dienen kann jeder. Aber in der Tat und in der Wahrheit, das kann nicht jeder. Und wir sind ehrlich genug, um zu sagen, auch wir können es nicht aus uns selber. Aber wir können genauso mit Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der mich stark macht. Und das ist Christus. Auf uns selber gestellt sind wir die Elendesten, die es geben kann. Im Vertrauen auf den Herrn sind wir mehr als Überwinder. Sieger durch den Sieger von Golgatha. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Ich habe kein besonderes Wort heute Abend. Ich möchte mich dem anschließen, vielleicht dann zwei, drei Worte, die dazu passen könnten, lesen. Ihr wisst, ich bin ja sonst nur immer auf das erste Wochenende hier vorbereitet. Das heißt, ich rechne damit, immer am ersten Wochenende hier zu sein. Jetzt bin ich überraschend zurückgekommen und fliege morgen Nachmittag wieder weg. Lasst mich aus der Apostelgeschichte ein wenig weiterlesen, im Anschluss an das Wort, das Stephanus in seiner Predigt aus dem Propheten Jesaja 66, das uns eben vorgelesen wurde, zitiert hat. Apostelgeschichte 7 von Vers 46. Von David ist hier die Rede. Dieser fand Gnade vor Gott und erbat es sich als Gunst, eine Wohnung für den Gott Israels zu finden. Aber erst Salomo hat ihm ein Haus erbaut. Doch der Höchste wohnt nicht in einem Bau, der von Menschenhand hergestellt ist. Wie der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wäre es, das ihr mir bauen könntet, spricht der Herr, oder welches wäre die Stätte der Ruhe für mich? Hat nicht meine Hand dies ganze Weltall geschaffen? Und jetzt kommt's. Direkt danach. Stephanus merkte, dass die Leute nicht begriffen haben, was Gott mit ihnen vorhat, dass er Wohnung nehmen wollte in ihren Herzen, dass er sie begnadigen wollte, dass er sie retten, dass er sie selig machen wollte. Und gerade nach diesem Wort aus dem Propheten Jesaja sah er die Reaktion und bricht dann mit dem Gedanken hervor, O ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen, immerdar widerstrebt ihr dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Ein ganz ernstes Wort. Ich hatte es nicht vorzulesen, aber es gehört eben doch in den Zusammenhang des Wortes, das zur Einleitung gelesen wurde aus dem Propheten Jesaja. Gott will wohnen, aber Gott ist ein lebendiger Gott. Wie kann er in einem toten Gebäude Wohnung nehmen als lebendiger Gott? Er braucht etwas Lebendiges, etwas Bewegliches, etwas, das empfinden kann. Er braucht Menschen. Er braucht dich und mich. Er will Wohnung nehmen durch den Glauben in unseren Herzen. David wollte dem Herrn ein Haus bauen und Gott sprach, nein, du nicht. Dein Sohn soll es tun. Und dann kam die Antwort, Gott wohnt aber nicht in einem Haus, das von Menschenhand errichtet worden ist. Gott wohnt durch den Glauben in deinem und in meinem Herzen. Amen. Halleluja. Amen. Das ist Realität. Gott wohnt durch den Glauben in deinem und in meinem Herzen. Nicht in diesen vier Wänden, sondern in deinem und meinem Herzen. Als Stephanus feststellte, dass die Menschen ihren Tempel hatten und meinten, das ist das Haus Gottes und Gott wohnt da. Und sie taten in diesem Hause Gottes, was sie wollten, verkauften und handelten. Und bis der Herr hineinkam, hat die Tische umgestoßen und hat dazwischen geschlagen und sprach, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Gott will Wohnung nehmen in deinem und in meinem Herzen. Vorher möchte er aufräumen. Auch der Gedanke der Ruhe ist zum Ausdruck gebracht worden. Wo ist die Stätte, da ich ruhen kann? Ich muss an zwei Beispiele denken. Das erste in den Tagen Noahs. Da war die Flut und Noah ließ eine Taube heraus. Sie fand keinen Ort, wo sie ruhen konnte. Sie kam zurück. Sie wusste, wohin sie gehört. Noah ließ den Raben heraus auf Nimmerwiedersehen. Der war auf und davon. Als unser Herr im Jordan getauft wurde, öffnete sich der Himmel und die Taube oder der Geist kam wie eine Taube herab. Und dann die Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott sucht Menschen, an denen er Wohlgefallen haben kann. Menschen, in denen er Wohnung nehmen kann. Und das andere Wort aus dem Hebräerbrief: Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Mitten in aller Unruhe, mitten in allem Drunter und Drüber, in allem Hass, in allem Streit, in allem, was auf Erden ist. Und wir gehen ja nicht mit Scheuklappen durch diese Welt. Wir sind ja mittendrin. Aber unser Herr spricht im Johannesevangelium im 17. Kapitel: Ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Es gibt Menschen in dieser Welt, die nicht in diese Welt hineingehören, die dazu bestimmt sind, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Und diese Menschen sind begnadigt, haben ewiges Leben empfangen. Sie haben das Gnadenangebot Gottes für sich persönlich als Geschenk angenommen. Und noch heute ergeht der Ruf. Ich glaube eins, und es tut mir aufrichtig leid, dass ich eben durch meine Verpflichtungen nicht nach Bremen kommen kann. Es tut mir aufrichtig leid. Und ich wünschte, dass ich dort sein könnte. Denn ich bin mir über eins im Klaren, dass sehr viele Gebete unseres geliebten Bruders zum Throne Gottes emporgestiegen sind. Und Gott erhört Gebet. Und wir können uns darauf verlassen, und ihr dürft damit rechnen, dass die Hand des Herrn auf euch ruhen wird und dass der Segen Gottes auf alle kommt, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen und den Segen aufzunehmen. Selbst das größte und wertvollste Geschenk, das jemand machen möchte, muss von dem Betreffenden angenommen werden. Ein Geschenk, das nicht angenommen wird, bleibt im Besitz dessen, der es schenken wollte. Nehmen wir an, nehmen wir auf, lassen wir uns von Gott, dem Herrn, beschenken. Da ist mir noch ein anderes Wort von Abraham auf dem Herzen, an das ich dachte kurz vor der Versammlung. Aus 1. Mose, dem 14. Kapitel. Ich habe es heute am Tage gelesen und es fiel mir jetzt abends noch einmal wieder auf und ein. 1. Mose 14, von Vers 18. Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein aus der Stadt heraus. Er war aber ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn dann mit den Worten: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hand geliefert hat. Hier ist ein Gedanke, der mir sehr groß geworden ist. Melchisedek, der König von Salem, ging dem Abraham entgegen. Er hatte Brot und Wein. Ein Hinweis auf das Mahl, auf das Abendmahl. Brot und Wein. Es war nach dem Kampf. Die Feinde waren besiegt. Abraham hatte gesiegt mit Gott und der Herr kam ihm entgegen. Über diese Bibelstelle haben Menschen schon viel gesprochen und geschrieben, haben den König von Salem als alles bezeichnet und beschrieben, nur nicht als das, was er war. Und wer war der König von Salem? Der Herr selber. Ich lese es euch aus der Heiligen Schrift. In Hebräer im 7. Kapitel steht, dieser Melchisedek, nämlich König von Salem, Priester des höchsten Gottes, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Wer kann segnen als Gott der Herr allein? Und segnete ihn. Dafür teilte Abraham ihm dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit. Gibt es einen Menschen, der als König der Gerechtigkeit bezeichnet wird? Nein. Es hat Könige gegeben, Salomo, David, es waren große Könige, aber nur einer ist König der Gerechtigkeit. Und hier steht, zunächst ist er, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Salem, Jerusalem, der König aller Könige, kam dem Abraham entgegen und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er kam aber in seine Aufgabe als Priester. Wir sehen ja den Herrn im Neuen Testament als hoher Priester. Wir sehen ihn in mancherlei Weise. Lasst mich noch weiterlesen, damit ja keine Frage unbeantwortet bleibt. Vers 3. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage, noch ein Ende seines Lebens. Gibt es einen König, der keinen Vater und keine Mutter hat, keine Ahnenreihe, dessen Stammbaum nicht irgendwo nachvollzogen werden kann? Der größte König, David und Salomon, man kann ihren Stammbaum zurückverfolgen. Hier ist einer, von dem gesagt wird, er hat weder einen Vater noch eine Mutter, weder eine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage, noch ein Ende seines Lebens. Halleluja. Amen. Preis sei Gott. Wir brauchen nicht zu rätseln. Es genügt, wenn wir Gottes Wort zu uns reden lassen. Im Alten Testament war der Herr noch nicht ins Fleisch gekommen, noch nicht als Sohn Gottes offenbar geworden. Keinen Vater, keine Mutter, keinen Anfang und kein Ende. Dann wurde das Wort Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn man die Stille nur aus dem Alten Testament liest, dann ist es nahe, dass man die Vorstellung hat, da war ein König in Jerusalem und er kam dann so schön zu Abraham, brachte Brot und Wein und hat ihn gesegnet. Und wie schön, dass wir immer beides nehmen können, Altes und Neues Testament. Wem das einmal
durch den Geist verklärt und offenbar geworden ist, um den ist's für immer geschehen. Die Antwort, die wir für das Alte Testament benötigen, ist im Neuen. Und die wir für das Neue benötigen, ist im Alten. Amen. Das ist eine solche Ergänzung, wie sie nur Gott aus Gnaden schenken konnte. Hört's noch einmal an. Er ist, wenn man seinen Namen deutet, und das deuten jetzt nicht wir, das steht in der Heiligen Schrift. Und dafür sind wir dankbar. König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem. Das bedeutet König des Friedens. Nur er, der selbst der Friedefürst ist, der selbst der König ist, von dem in Matthäus Evangelium geschrieben steht, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen. Und er wurde gefragt, bist du der König? Er sagte, ja, ich bin's. Ich bin dazu geboren und in diese Welt hineingekommen, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Und jeder, der aus Gott ist, der nimmt das göttliche Zeugnis an. Wir sind, so hoffe ich, keine Fanatiker. Wir sind Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen, aber mit dem Herzen Gott danken für das, was er getan hat an uns und an vielen anderen, die gerettet wurden, und wir glauben, dass Gott noch Großes tun wird. Wie schön, dass die Antwort weitergeht. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens. Wie wunderbar, unser Herr, der keinen Anfang hatte, der aber im Anfang offenbar wurde und dann durch das ganze Alte Testament sprach und wirkte, bis er Fleisch wurde, in Menschengestalt offenbar geworden ist, um uns Menschen in den göttlichen Stand zurückbringen zu können. Das ist doch das ganze Geheimnis. Gott wollte aus Menschen Gotteskinder machen, aus Menschenkindern Gotteskinder. Und deshalb musste er in Menschengestalt in seinem Sohne Jesus Christus offenbar werden. Zurück zu diesem Gedanken, dass Gott der Herr uns entgegenkommt. Und er kommt nicht mit leeren Händen. Er kommt nicht mit leeren Händen. Er will das Mahl mit uns halten. Lesen wir es nicht so in der Offenbarung, im 3. Kapitel? Vielleicht schlagen wir es noch auf. Offenbarung, es müsste in Kapitel 3 stehen, wo es heißt, ich werde beim Einkehren und das Mahl mit ihm halten. Offenbarung, habt ihr es gefunden? Vers 20, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich bei ihm einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Abraham hat den Ruf Gottes des Herrn gehört, hat alles verlassen und gehorsam im Glauben den Weg beschritten, den er zu gehen hatte. Ihm kam der Herr entgegen, nicht mit leeren Händen. Ihm gab der Herr den Sieg und mit ihm hat er das Mahl gehalten. Im Neuen Testament wird uns ganz klar gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Unsere Herzenstür wird nicht von außen aufgemacht, die wird von innen aufgemacht. Ist außen kein Griff. Es muss von innen kommen. Es muss von dir auskommen. Gewirkt durch den Geist Gottes. Gott packt nicht an und macht mit Gewalt auf. Gott spricht. Der Geist Gottes mahnt. Er klopft an. Er klopft an. Aufmachen musst du. Aufmachen muss ich. Ja sagen musst du, ja sagen muss ich. Wir dürfen sagen, Herr, es will Abend werden. Kehre bei uns ein. Lukas 24. Und was geschah, als der Herr einkehrte bei diesen Jüngern, die auf dem Wege nach Emmaus waren? Er brach das Brot. Er hielt das Mahl mit ihnen. Und die Heilige Schrift sagt, und sie erkannten ihn. Wir erkennen den Herrn nicht an vielem religiösen Getue, sondern daran, dass er uns das Brot des Lebens bricht, dass er uns speist und tränkt, dass er Gemeinschaft mit uns hat, dass er uns entgegenkommt und nicht mit leeren Händen, nicht mit leeren Worten, nicht mit leeren Versprechungen, sondern mit göttlichen Verheißungen, mit vollen Worten, mit dem vollen Evangelium, dass er uns nicht nur anzubieten hat, sondern dass er uns geschenkt hat. Und dem Glaubenden ist der Zugang schon freigemacht worden. Der Herr sagt, geht hin auf die Straßen, an die Hecken und an die Zäune und saget den Menschen, es ist alles bereit, kommt zum Mahl. Welch herrliche Gedanken, welch eine wunderbare Übereinstimmung des Wortes. Dort kommt der Herr dem Abraham entgegen. Hier klopft der Herr an und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, es ist beides. Er spricht und er klopft. Beides steht hier geschrieben. Ich möchte es noch einmal lesen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Und was sagt der Herr in Johannes 10? Meine Schafe hören meine Stimme. Sie hören nicht nur das Klopfen, sie hören auch die Stimme. Halleluja, preis sei Gott. Sie hören das Klopfen und dann merken sie auf. Sie öffnen und dann hören sie seine Stimme. Ist das deine Erfahrung? Ist das meine Erfahrung? Hast du es erlebt? Habe ich es erlebt? Haben wir nicht oft genug erlebt, dass der Herr uns mit vollen Händen entgegengekommen ist? Haben wir nicht oft erlebt, dass er uns gesegnet und das Brot des Lebens gebrochen hat? Preis sei unserem Gott. Er ist heute noch derselbe. Der Gott Abrahams ist unser Gott. Er redet, er klopft, er wird. Welch ein herrliches Wort. Und die Jünger zu Emmaus, sie sagten, Herr, komm zu uns, komm herein, denn es will Abend werden. Und er ging hinein und hielt das Mahl mit ihnen. Und dann wieder die Verbindung zu Matthäus 22, geht hin und ladet ein, wen ihr findet. Und saget den Menschen, das Mahl ist bereit. Der Herr lässt euch laden. Ein Liederdichter singt, horch, dein Heiland lässt dich laden. Komm, komm und sieh zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden. Komm, komm und sieh. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und auftut, das Auftun liegt bei uns, nicht bei ihm. Bei uns. Merken wir es uns hier? Denn so steht's geschrieben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Ich frage euch heute Abend, wessen Stimme hören wir heute Abend? Hören wir die Stimme von Bruder Russ, Bruder Frank, Bruder Burkowski oder Bruder Schmidt oder irgendjemand? Wessen Stimme hören wir? Hören wir Gott durch sein Wort zu uns reden? Hören wir Gott aus seinem Worte heraus? Dann wohl uns. Dann wohl uns. Und jeder, der das Wort Gottes wirklich richtig hört, der begreift, es ist nicht der Prediger, nicht der Evangelist, es ist der Herr, der mit uns redet. Und die Jünger sagten damals, brannten nicht unsere Herzen, als er auf dem Wege mit uns redete. Ich sage euch, unsere Herzen brennen, weil er noch mit uns redet. Und wir dürfen auftun. Der Mensch muss begreifen, dass Gott an keinem Gebäude interessiert ist. Das war vielleicht auch der Gedanke, warum wir so primitiv gebaut haben. Wir wollten nur eine Stätte, in der wir uns versammeln können, ein Dach überm Kopf. Gott wohnt nicht in Palästen, nicht auf goldenen Altären. Gott wohnt in deinem und in meinem Herzen. Unser Schmuck sei nicht der äußere, sondern der innere Mensch schmücke sich mit einem sanften und schönen Wesen, das vor Gott recht ist. Haben wir sein Klopfen gehört? Haben wir begriffen, dass er uns entgegenkommt, nicht mit leeren Händen, nicht mit leeren Versprechungen, nicht mit Verheißungen, an denen er vorbeigehen würde? Nein. Unser Gott hält, was er verspricht. Eher fällt der Himmel, als mich täuscht dein Wort. Auf Gott und Gottes Wort können wir uns auch noch im 20. Jahrhundert verlassen. Amen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Lob und Dank zu unserem Gott. Wenn im Römer 3 geschrieben steht, jeder Mensch ist ein Lügner, aber Gott bleibt wahrhaftig, dann stimmt das immer noch. Dann stimmt das immer noch. Gott bleibt wahrhaftig. Stephanus hat damals in seiner Predigt sagen müssen, o, ihr Halsstarrigen, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, ihr geht auf sein Mahnen nicht ein, ihr überhört das Klopfen. Und er sagt, wie eure Väter, so auch ihr. Es gibt nichts Schlimmeres als die Tatsache, dass ein Mensch von Gott angesprochen wird und das Reden Gottes in den Wind schlägt und seinen eigenen Weg weitergeht. Und Gott redet zu jedem Menschen 2-3 Mal auf diese oder jene Weise. So schreibt es Hiob in seinen Briefen. Heute redet Gott mit uns. Er kommt uns entgegen, um das Mahl mit uns zu halten. Er spricht mit uns. Er segnet uns. Er hat Abraham gesegnet. Er brachte Brot und Wein, Symbole für das Abendmahl, Brot und Wein. Und dann hat er ihn kräftig gesegnet und sprach: Abram, gesegnet seist du vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Möge Gott, dieser allmächtige Gott, der sich zu uns herabneigt, zu uns armseligen Menschen, möge es ihm gefallen, uns heute zu segnen, so zu segnen, dass wir es spüren. Und ich meine, wir haben es begriffen, dass der Geist Gottes heute zu uns spricht, zu mir und zu dir. Der Herr kommt dir und mir heute Abend entgegen. Du und ich, wir sollen heute eine Begegnung mit dem Herrn haben. Und er kommt nicht mit leeren Händen. Er kommt nicht mit leeren Händen. Er hat etwas anzubieten. Jedes Mal, wenn wir dem Herrn begegnen, hat er uns bis heute noch immer etwas zu geben gehabt. Wir hören sein Klopfen und wir bitten ihn, hereinzukommen. Wir hören seine Stimme, die Stimme seines Wortes. Es gibt viele Stimmen auf Erden, aber das hier ist seine Stimme und seine Schafe. Wie er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Mögen die Worte, die wir heute Abend in aller Einfachheit betrachtet haben, von Gott dazu genutzt und gesegnet werden, dass wir unsere Begegnung mit dem Herrn haben. Um jeden Preis sagen, treuer Gott, welch ein Vorrecht, dass du noch mit uns redest. Welch ein Vorrecht, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift gesagt hat, gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Möge die Geschichte Abrahams deine und meine Geschichte sein, das Erlebnis, das er hatte, dein und mein Erlebnis. Wer den Galaterbrief kennt, der weiß, auch den Römerbrief, dass Abraham als der Vater des Glaubens bezeichnet wurde, dem Gott die Verheißung gab. Wir, die wir aus dem Glauben sind, haben die Verheißungen Gottes empfangen. Uns kommt der Herr auch heute Abend entgegen, um uns zu segnen und mit uns zu sein. Gelobt sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Es ist heute noch lebendig. Es ist wirksam. Es ist kräftig. Es dringt hindurch, scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Geliebter Herr, manchmal redest du in einer sanften und stillen Weise und dennoch gewaltig und eindringlich, wie ein Freund mit seinem Freunde spricht. Du schreist uns nicht an, du sprichst mit uns in Liebe. Oh, wir danken dir dafür. Und wir rühmen deinen heiligen Namen. Herr, wir kennen einige, die du gesegnet und gebraucht hast. Und wir sind dankbar für den Segen, den du uns durch unseren geliebten Bruder, den du heimgerufen hast, geschenkt und zuteil werden ließest. Herr, ich bitte heute für sein ganzes Haus. Er war nur ein Mensch, genau wie wir es sind. Und ich bitte für alle Angehörigen, sollten sie schwächen oder gebrechen in dem Leben unseres Bruders gesehen haben, so mögen sie darüber hinwegschauen, denn wir sind alle nur Menschen und es menschelt bei uns allen. Wenn wir unsere Schwächen und Gebrechen sehen, dann vergessen wir die der anderen. Du sprichst, wer ist der Menschensohn und der Mensch, dass du dich seiner erbarmst? Was sind wir? Versager, erbärmliche Geschöpfe, die begnadigt worden sind. Ich bitte dich, geliebter Heiland, möge das ganze Haus erkennen, dass du gnädig bist, wem du gnädig bist, und dich derer erbarmst, deren du dich erbarmst, ungeachtet dessen, was wir sind. Heiland, wir danken dir, dass du heute mit uns gesprochen hast, dass du uns entgegengekommen bist. O Herr, wir hätten dich nie gefunden, wenn du uns nicht gefunden hättest. Nie hätten wir mit dir reden können, wenn du nicht mit uns geredet hättest. Nie hätten wir das Mahl mit dir feiern können, wenn du es nicht mit uns gefeiert hättest. Ach Herr, mit dankbaren Herzen stehen wir vor dir. Der Himmel ist dein Thron und die Erde der Schemel deiner Füße. Und unsere Herzen, der Ort, da du wohnst. Halleluja. Wir können es nicht fassen. Und dennoch haben wir es erlebt. Und danken dir aus der Tiefe unserer Seele. Es ist Realität. Es ist wahr. Erlebte Wahrheit. Du bist eingekehrt und hast Wohnung genommen. Nimm nun alles, was dir nicht gefällt, aus uns heraus. Reinige uns und heilige uns. Mach uns zu Gefäßen, die du füllen, die du segnen, gebrauchen und zum Segen setzen kannst. Wir haben auch noch eine Bitte, geliebter Herr. Wollest du noch einmal zu der Menschheit reden vor dem Gericht? Bitte, Herr, rede nicht erst im Gericht, wenn es zu spät sein wird. Rede noch heute, denn heute, so wir deine Stimme hören, verstocken wir unsere Herzen nicht. Du hast geklopft, wir haben es gehört. Du hast gesprochen, wir haben geglaubt. Wir danken dir dafür, geliebter Heiland. Segne mit uns dein gesamt anbetendes Volk, deine bluterkaufte Schar auf der ganzen Erde. Und lass es dir gefallen, uns gnädig nicht nur zu stimmen, sondern gnädig zu sein, dass wir auch miteinander Barmherzigkeit üben, einander vergeben, wie du uns vergeben hast, einander lieben, wie du uns geliebt hast, geliebter Heiland, tu es alles zur Verherrlichung deines Namens. Amen.